Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Heute mit Irene Goyer und einem rot-grünen Hahnenkampf in Hamburg. Die Regierungskoalition im Ring. Wir sind in Berlin, denn da gibt es nicht nur einen Wahlkampf ums Abgeordnetenhaus, sondern auch einen Umsetzungskampf um viele Häuser. Das lösen wir Ihnen gleich auf. Und wir erleben mit einem syrischen Ingenieur, wie das Warten auf Einbürgerung zum Warten auf Godot wird. Guten Abend. Die Hilferufe der Städte und Gemeinden sind immer lauter geworden. Viele wissen nicht mehr, wie und wo sie geflüchtete Menschen noch unterbringen können. Also findet heute in einer Woche ein zweiter Flüchtlingsgipfel statt mit Bund, Ländern und Vertretern der kommunalen Spitzenverbände. Den ersten Gipfel gab es im vergangenen Oktober. Da wurde einiges versprochen, zum Beispiel mehr Bundesimmobilien für die Unterbringung. Und doch hat sich die Situation nicht gebessert. Wie sieht es konkret aus und was sollen Länder und Bund mehr leisten? Darüber habe ich heute mit Onno Eckert aus Thüringen gesprochen. Er ist SPD-Landrat und ich habe ihn gefragt, wie die Lage in seinem Landkreis Gotha ist.
Bei uns im Landkreis Gotha ist die Situation so, dass wir jetzt seit einem Jahr über 2000 Personen ukrainischer Staatsangehörigkeit im Landkreis Gotha aufgenommen und untergebracht haben. Das mag vielleicht für andere Landkreise in anderen Größenordnungen wenig erscheinen. Das ist bei uns in der Fläche auf 135.000 Einwohner schon auch eine Größenordnung, die uns in den letzten Monaten vor Herausforderungen gestellt hat und die uns auch natürlich akut und jetzt in der Perspektive für die nächsten Wochen und Monate auch vor weitere Herausforderungen zu stellen scheint.
Was heißt es konkret?
Das heißt konkret, dass wir ungefähr vor einem Jahr, als der Krieg in der Ukraine ausbrach und absehbar war, dass es auch eine größere Anzahl von Menschen gibt, die nach Deutschland flüchten und hier Schutz suchen, dass es viele, viele Angebote von dezentralen Unterbringungen in Wohnungen, in Ferienwohnungen und sonstigen Konstellationen gegeben hat. Und wir merken aber, dass die Kapazität einfach sich nicht nur dem Ende neigt, sondern tatsächlich auch aufgebraucht zu sein scheint. Es kommt ja noch dazu, dass wir ja nicht nur Ukrainerinnen und Ukrainer unterbringen, sondern dass es auch sonstige Asylsuchende noch gibt. Und auch da ist es ja so, dass es ein Kraftakt ist, die Menschen unterzubringen. Und insgesamt ist es dann schon so, dass es eine Herausforderung ist. Ja.
Und um die Zahl der Wohnungen im Kreis Gotha steht es auch nicht gut, ne?
Ja, also es ist ein Luxusproblem, dass wir nicht auf großen Wohnungsleerstand zurückgreifen können. Wir haben in den letzten Monaten sehr viele Wohnungen akquiriert und außerdem 400 Plätze in Gemeinschaftsunterkünften. Und wir stellen halt fest, dass der Markt an Wohnungen, insbesondere an kleinen Wohnungen, zunehmend überschaubarer und es gelingt uns nicht mehr, in einem kurzen Zeitraum größere Kapazitäten in Wohnungen zu finden.
Der Bund hatte ja beim ersten Flüchtlingsgipfel im Oktober versprochen, mehr Liegenschaften an die Länder abzutreten. Eine Kollegin hat mal nachgefragt, für Thüringen waren es 3 Liegenschaften mit 345 Plätzen. Sagen Sie, ja, das Versprechen ist eingehalten worden?
Das ist für uns ein bisschen schwierig, weil die Anzahl der Bundesliegenschaften im Landkreis Gotha natürlich sehr überschaubar ist. Also da fällt mir eigentlich nur das Kasernengelände ein, hier der Friedenstein-Kaserne. Und da habe ich Verständnis dafür, dass die Bundeswehr insbesondere mit dieser Einheit, die im Moment in den Bündnisverpflichtungen bei der NATO stark eingebunden ist, dass wir dort nicht jetzt noch Geflüchtete unterbringen können. Das ist für mich plausibel. Andere Bundesliegenschaften sehe ich bei mir im Kreisgebiet nicht. Trotzdem ist es aus der Perspektive eines Landkreises und der Kommunen, denke ich auch insgesamt, schon so, dass wir den Eindruck haben, dass Staatlichkeit, Bund, aber auch Land mehr Energie aufwenden könnten und sollten, um Landesliegenschaften, das ist ein Thema bei uns, Landesliegenschaften uns zur Verfügung zu stellen. Da haben wir schon den Eindruck, dass da nicht die notwendige Kraft überall aufgebracht wird.
Ihr Parteikollege Andreas Bausewein, ist ja Oberbürgermeister von Erfurt, der hat gesagt, Bund und Länder merken gar nicht, welcher Druck bei den Kommunen auf dem Kessel ist.
Das kann ich so unterschreiben. Ich habe auch den Eindruck, dass Bund und Länder nur zum Teil wahrnehmen, welche Leistung denn hier eigentlich auch in den letzten 12 Monaten erbracht worden ist. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass man das Gefühl hat, in Bund und in Land, dass es alles wie am Schnürchen liefe, weil tatsächlich ja auch die Landkreise und kreisfreien Städte und Gemeinden bewiesen haben, dass sie aufnahmefähig und aufnahmewillig sind. Das hat sicherlich viel geholfen. Es haben auch die Erfahrungen aus 2015 und 2016 geholfen, um jetzt den Prozess anders zu organisieren, als es damals gelaufen ist. Aber daraus jetzt den Rückschluss zu ziehen, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und hier in Ordnung ist, da ist eine Fehleinschätzung. Und deshalb denke ich, ist diese Einschätzung vom Kollegen Bausewein aus Erfurt zutreffend.
Ihr Kollege hat ja auch gesagt, dass er eigentlich bei dem kommenden Gipfel nächste Woche gar nicht mit Bundesinnenministerin Faeser sprechen möchte, sondern viel lieber mit dem Bundeskanzler. Der ist aber nicht dabei.
Ja, dieser Kritik möchte ich mich nicht anschließen, weil für mich nicht entscheidend ist, mit wem ich diese Auseinandersetzung führe. Wir haben die Diskussion in Thüringen ja auch, ob das Thema eines ist, was in der Staatskanzlei angedockt sein muss und der Ministerpräsident bearbeitet, oder ob es eine Aufgabe des Migrationsministeriums hier in Thüringen, in Erfurt ist. Das ist mir unterm Strich eigentlich egal. Entscheidend ist, es müssen Lösungen geschaffen werden. Und wenn die Bundesinnenministerin Lösungen schaffen kann, gemeinsam beim Flüchtlingsgipfel, wäre mir das auch recht. Wenn das nicht gelingt, dann muss natürlich die Kritik auch jeweils zum Regierungschef gehen, dass am Ende Leute dort irgendwo auf den Flüchtlingsgipfel geschickt werden, die am Ende nicht für Lösungen sorgen. Ich würde dem aber doch auch die Chance geben, dass dort auch Lösungen entwickelt werden können.
Wenn Sie also nächste Woche den Gipfel haben, was steht auf Ihrer Forderungsliste ganz oben?
Also sind eigentlich zwei Dinge. Zum einen müssen Bund und Länder dafür sorgen, dass die Kommunen verlässlich die Ausgaben, die sie hier aufbringen müssen, dass sie die auch erstattet bekommen, weil es eben nicht so ist, dass wir hier eine klassisch kommunale eigene Aufgabe haben, sondern die Kommunen nehmen Aufgaben wahr, die bei Bund und Ländern zu verorten sind. Und in so einer Konstellation darf es nicht noch zu den finanziellen Lasten der Landkreise und kreisfreien Städte gehen.
Da muss ich mal ganz kurz zwischenhaken. Das Land Thüringen soll ja die geringste Flüchtlingspauschale zahlen.
Ja, es gibt einen Streit zwischen Landesregierungen und Landkreisen, ob das wirklich so ist. Die Landkreise sehen das auch so. Die Landkreise blicken auf die Pauschalen, die uns vergütet werden pro Fall. Das Land hält dem entgegen, dass anders als in anderen Ländern neben den Pauschalen noch bestimmte Dinge separat abgerechnet würden, zum Beispiel die Bewachung von Gemeinschaftsunterkünften. Trotzdem bleibt der alte Grundsatz erhalten, alles, was mit Geld gelöst oder beantwortet werden kann, ist kein Problem. Und deshalb, denke ich, müssen Bund und Länder hier in die Verantwortung genommen werden und der Verantwortung auch gerecht werden, dass die Kosten tatsächlich auch verbindlich und umfassend erstattet werden.
Und Sie hatten noch einen Punkt 2, den Sie mitnehmen wollen.
Ja, das eine ist, mit Geld kann man die Probleme allein eben doch nicht lösen. Und deshalb ist natürlich schon auch die Erwartung, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das durch den Bund gelöst werden kann oder ob die Länder das auch machen müssen, weil sie eine größere Anzahl an Liegenschaften haben, dass eben tatsächlich auch die Länder jedenfalls hier für den Freistaat Thüringen mehr Aktivität entwickeln, in der Kommunikation mit Landkreisen und kreisfreien Städten, Landesliegenschaften uns zur Verfügung zu stellen.
Was glauben Sie, wie erfolgreich wird der Gipfel sein?
Ja, mittel. Also es ist immer so ein bisschen die Frage, wie viel hilft Gipfel, wie viel ist Gipfel tatsächlich Signal, um zu sagen, wir haben uns diesem Thema angenommen, und wie viel verhilft Gipfel tatsächlich, um Lösungen zu schaffen. Da hält sich meine Hoffnung etwas in Grenzen, dass ein solcher Gipfel jetzt den absoluten Durchbruch erzeugt. Aber trotzdem ist es natürlich gut, wenn man miteinander zusammensitzt, um die Dinge auch tatsächlich ehrlich auszusprechen.
Onno Eckert, Landrat im Kreis Gotha, über die Flüchtlingssituation und den großen Gipfel dazu, heute in einer Woche in Berlin. Die Frage, wie bringen wir Flüchtlinge fair unter, ist nicht nur hier in Deutschland Thema, sondern auch in Europa. Heute und morgen EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Da geht es auch um Migration. Denn nicht nur Menschen aus der Ukraine fliehen, auch aus anderen Teilen der Erde haben sich Flüchtende auf den Weg gemacht. In den Wintermonaten kamen über die Balkanroute auch vermehrt Minderjährige aus Afghanistan, aus Syrien oder der Türkei. Etwa 28.000 werden aktuell von deutschen Jugendämtern betreut. Das steht so in einer Mitteilung des Bundesfamilienministeriums. Und es werden mehr. Meist kommen die jungen Söhne, deren Familien ihnen die monatelange Odyssee nach Europa zutrauen. Den Landkreis Lörrach im Dreiländereck zu Frankreich und der Schweiz stellt das vor große Herausforderungen. Baden-Württemberg-Korrespondentin Katharina Thoms war dort.
Rohala setzt sich an den braun lackierten Holztisch und ist sofort bereit, seine Geschichte zu erzählen. Der 16-Jährige war ungefähr ein Jahr unterwegs von Afghanistan über den Iran, die Türkei. Schlepper hätten sie dann in kleinen Gruppen in 3 Monaten über die Balkanroute weitergebracht. Bulgarien, Serbien, Ungarn. Rohala nennen hier alle nur Ronaldo. Er lacht ein bisschen verlegen. Fußballspielen ist sein Hobby und er sieht dem portugiesischen Starfußballer auch ähnlich. Also hat er den Spitznamen abbekommen. Dass Rohala hier in Lörrach Zeit und Ruhe hat, um über Hobbys, Berufswünsche und die Zukunft zu sprechen, nicht selbstverständlich. Vor mehreren Wochen erst bekam er ein Bett in dem Hotel, jetzt umfunktioniert zu einer Unterkunft für minderjährige Geflüchtete.
Und dann geht es hier oben nochmal hoch, da können wir vielleicht noch ganz kurz hoch.
Ja. Gerhard Rasch, der Lörracher Jugendamtsleiter, ist froh. Viele Jugendliche im Kreis mussten in einer Turnhalle untergebracht werden. Das Hotel wirkt gemütlich mit den dicken roten Teppichen, den schmalen Gängen.
Ganz im Gegensatz zu einer Unterkunft in Not. Ja, hat eigentlich einen schönen Charakter und wirkt dann auch schon mal etwas beruhigender.
Gut für die 28 Jungs, die alle mehrere Monate bis zu einem Jahr unterwegs waren, weil sie die einzigen in der Familie waren, die so eine Flucht auf sich nehmen konnten. Auch Banar Esran, der 16-Jährige, ist wie Rohala aus Afghanistan über die Balkanroute geflohen. Mit den Schleppern durften sie sich nicht unterhalten. In Bulgarien habe die Polizei sie dann verprügelt, erzählt Banar Esran. Die Polizisten hätten sie immer wieder geschlagen und ihm dann auch die Schuhe weggenommen. Er musste mit den Verletzungen barfuß weiterlaufen. Für Banar Esran hätten die bulgarischen Polizisten gar nichts Menschliches mehr an sich gehabt. Die österreichischen und Schweizer Polizisten seien dagegen sehr nett gewesen. Sie hätten keine Probleme gehabt, haben sie aus dem einen Zug herausbegleitet und dann zum anderen Zug gebracht. Solche Hinweise auf das Vorgehen der Schweizer Polizei gebe es immer wieder. Schweizer Medien berichten aber auch, dass die Jugendlichen ohnehin weiter wollten, nach Germany. Die Landrätin im Kreis Lörrach, Marion Dammann.
Es gibt eben auch Schlepperbanden, die tatsächlich darauf spezialisiert sind, die Jugendlichen auf diesen Wegen in diese Landkreise hier zu bringen.
Mehr als 3000 unbegleitete Minderjährige hat Baden-Württemberg vergangenes Jahr aufgenommen. Jeder 6. Geflüchtete ohne Eltern kam im Kreis Lörrach an, sagt Dammann.
Das hängt mit unserer Grenznähe zusammen. Es sind ganz spezielle Landkreise, in denen diese Jugendlichen ankommen. Sie müssten 24 Stunden von einer Fachkraft betreut werden.
Ein Problem, denn Fachkräfte in der Jugendpädagogik ohnehin rar. Und nach der Corona-Pandemie seien die Jugendämter, die freien Träger in der Jugendhilfe, auch heillos überlastet, so die Landrätin.
Viele Familien brauchen Unterstützung. Wir haben auch da viel mehr in Obhutnahmen, als das vielleicht zu anderen Zeiten war. Und von daher ist das für uns auch personell eine wahnsinnige Herausforderung.
Räume knapp, Personal knapp. Gerhard Rasch muss das alles managen. Der Flaschenhals, das Verfahren zur Altersfeststellung der Jungs.
Eigentlich ist ein Zeitraum von 4 Wochen vorgesehen und das Ganze soll erledigt sein, die soll im zugewiesenen Landkreis sein. Das können wir einfach nicht schaffen.
Das Verfahren ist zwar bundesweit geregelt, aber die Länder können in einem Erlass Hinweise zur Umsetzung geben. Die erste grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg hatte nach langen Diskussionen die Empfehlungen für das Verfahren vor 4 Jahren verschärft, weil Betrug und falsche Angaben befürchtet worden sind.
Es ist nur so, dass wir in dieser aktuellen Lage dieses System eigentlich nicht mehr funktionsfähig ist aufgrund der Menge.
Die Behörden arbeiten doppelt und dreifach. Zuerst beurteilen Sozialpädagogen im Jugendamt, sind die Jugendlichen unter 18 oder nicht. Dann folgt die Ausländerbehörde. Dort werden Fingerabdrücke abgenommen, das Alter nochmal bestimmt. Bei Zweifeln werden die Jugendlichen zur medizinischen Altersfeststellung geschickt. Und das passiere inzwischen fast immer. Gerhard Rasch.
So hat sich da was entwickelt jetzt im Laufe der Jahre. Eigentlich auch zur eigenen Absicherung. Ja? Ursprünglich ging es darum, die missbräuchliche Nutzung des Jugendhilferechts auszuschließen. Die Fragestellung, inwiefern hier eine Ausländerbehörde noch mit einschätzen muss, möchte ich berechtigt in Zweifel stellen, a, inhaltlich gesehen, aber b, auch ressourcenorientiert gesehen.
In 90% der Fälle stimme allerdings die Schätzung des Jugendamts, sagt Rasch. Eine zusätzliche Herausforderung, die medizinische Altersfeststellung wird nur zentral in Heidelberg gemacht. Auf Termine warten sie inzwischen mehrere Monate. So gehe es nicht weiter, sagt Lörrachs Landrätin Marion Dammann.
Deswegen haben wir uns zusammengetan die Landkreise und Stadtkreise, die hier besonders betroffen sind, und haben uns an den Ministerpräsidenten gewandt, um diese Fragestellungen, die wir haben, einfach Lösungen oder Verbesserungen und Optimierungen zuzuführen, um das Ganze für die Behörden so schlank wie möglich natürlich zu halten. Das ist unser Ziel.
Im zuständigen Sozialministerium Baden-Württembergs wird jetzt mit den Verantwortlichen in den Kreisen geprüft, was vereinfacht werden kann, wie die Jugendlichen schneller verteilt werden können. Und auch die Standards für die Unterbringung von Jugendlichen wurden schon etwas gelockert. Auch hier im Hotel leben die Jungs zu zweit, zu dritt auf dem Zimmer. Nachts müssen keine Sozialpädagogen mehr da sein. Security reicht. Rohala, Banarasran und die anderen warten darauf, dass es weitergeht. Außer schlafen und auf dem Zimmer sitzen könne er nicht viel tun hier, sagt Banarasran. Er wolle jetzt richtig zur Schule gehen, was lernen. Das kann Gerhard Rasch nur zu gut verstehen.
Was mir ganz wichtig ist, dass diese Jungs ja zeitnah dahin kommen, wo auch richtige Integration stattfinden kann. Wenn sie einen Zeitraum haben von 3 Monaten, wir versuchen die schon irgendwie zu beschäftigen, aber dann sucht sich aber schon der ein oder andere Beschäftigungsmöglichkeiten, die auch nicht immer nur im legalen Bereich ablaufen.
Mit den Jungs hier gebe es aber keine Probleme, sagt Rasch. Rohala und Banarasran hoffen trotzdem, dass ihr Leben bald losgeht. Sie wollen in Deutschland gern Elektriker werden.
Katharina Thoms über die minderjährigen Flüchtlinge im Landkreis Lörrach. Mit den Witzen in der Politik ist das ja so eine Sache. Selbst wenn sie auf karnevalistischen Veranstaltungen gerissen werden, muss das nicht heißen, dass alle lachen. In Hamburg hat sich auch jemand mal an einem Witz versucht. Das war 2015 nach der Bürgerschaftswahl. SPD und Grüne hatten die Regierungskoalition gebildet und Olaf Scholz, der damalige erste Bürgermeister, konnte sich irgendwie den Scherz nicht verkneifen, dass man ja nun am prächtigen Roten Rathaus einen kleinen grünen Anbau habe. Die Grünen fanden das überhaupt nicht witzig. Und bei der letzten Wahl 2020 ist dann auch aus dem kleinen grünen Anbau ein massiver Bau geworden. Und das hat auch das Selbstvertrauen gesteigert. Kurzum, es gibt Zoff zwischen Rot und Grün. Da will sich keiner die Butter vom Brot nehmen lassen. Landeskorrespondent Axel Schröder hat da mal zugehört.
So wie in den letzten Monaten hat es schon lange nicht mehr geknirscht im rot-grünen Gebälk des Hamburger Rathauses. Mittendrin immer zwei sehr prominente Streithähne. Hamburgs erster Bürgermeister, der Sozialdemokrat Peter Tschentscher und der grüne Umweltsenator Jens Kerstan.
Die haben sich offensichtlich Ende letzten Jahres bei einer Senatssitzung fast schon angeschrien und die stellen sich gegenseitig da ziemlich in den Senkel gelegentlich.
Jens Meyer-Wellmann analysiert zusammen mit seinen Kolleginnen und Kollegen vom Hamburger Abendblatt die Rathauspolitik. Er weiß, vor der letzten Bürgerschaftswahl, also 2020, ging es zwischen den beiden Alpha-Tieren besonders unterkühlt zu.
Da war das Klima zwischen den beiden wohl wirklich ganz, ganz frostig und sie haben sich kaum noch angeguckt. Mittlerweile hat sich das ein bisschen beruhigt und wie ich höre, telefonieren sie sogar gelegentlich länger mal miteinander. Dabei streiten sie wohl auch, aber sie reden jedenfalls miteinander.
Und ab und zu kommunizieren die beiden auch über TV- und Zeitungsinterviews oder Festreden miteinander. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher verkündet dann vor dem Überseeklub, dass er es für eine sehr gute Idee hält, aus der Elbe gebaggerten Schlick neben einem Naturschutzgebiet bei der Hamburger Nordseeinsel Schahörn ins Meer zu kippen.
Der ist wirklich kein Skandal. Er ist ein vernünftiger Vorschlag. Er wird sehr provokant öffentlich diskutiert.
Dabei findet Hamburgs grüner Umweltsenator Jens Kerstan schon den Vorschlag des Bürgermeisters sehr provokant.
Diese Äußerungen überraschen mich sehr. Die zuständigen Hamburger Behörden haben sich zusammen mit der Senatskanzlei, mit den Nachbarländern und dem Bund auf eine Vereinbarung geeinigt, die das Schlickproblem langfristig ohne Scharren lösen kann.
Der Streit über den Schlick hängt mit einem Thema zusammen, bei dem sich Rot und Grün schon seit Jahren behaken: die Vertiefung und Verbreiterung der Elbe. Die SPD ist dafür, die Grünen sind eigentlich dagegen. Eine Koalition verlangt aber oft Kompromisse. Als sich dann nach Abschluss der Baggerarbeiten plötzlich mehr Schlick als je zuvor im Flussbett sammelte, sahen sich viele Grüne bestätigt. Und ihr Fraktionschef Dominik Lorenzen behauptete, die Elbvertiefung ist gescheitert. Was in den Augen seines Kollegen von der SPD-Fraktion, Dirk Kienscherf, nur einen Hintergrund hatte.
Dass das Schadenfreude ist, und das war aus unserer Sicht einfach ärgerlich.
Der viele Schlick sei nur deshalb da, weil der Bund nicht genügend Baggerschiffe losschickt. Von einem Scheitern des Projekts könne deshalb keine Rede sein. Außerdem gehe es bei der Elbvertiefung auch um 100.000 Arbeitsplätze, die vom Hafen abhängen, betont Dirk Kienscherf und suggeriert, den Grünen seien diese Arbeitsplätze offenbar nicht so wichtig wie den Sozialdemokraten. Und noch ein Streit zwischen Rot und Grün wurde offen ausgetragen. Die Windkraftideen von Bürgermeister Peter Tschentscher. Der will im kleinen Hamburg möglichst viele Anlagen bauen lassen, im Ernstfall auch in Naturschutzgebieten. Prompt sahen sich die davon entsetzten Grünen in die Rolle der Energiewendeverweigerer gedrängt. Den grünen Fraktionschef Dominik Lorenzen ärgert das so sehr, dass er bei diesem Thema nicht mehr vom Partner SPD, sondern vom politischen Gegner spricht.
Die SPD, das ist ja eine gepflegte Hassliebe. Wir schätzen die Sozialdemokraten sehr, die sind uns politisch auch sehr nah. Die haben sehr, sehr gute und engagierte Leute. Wir haben ein zum Teil ähnliches politisches Angebot mit anderen Akzenten. Und deswegen müssen wir uns ja immer wieder zusammenraufen in dieser Ehe, in dieser Koalitionsehe. Und dann beim Wahlkampf müssen wir wieder die Unterschiede deutlich machen.
Und diese Unterschiede gibt es auch beim Autobahnausbau im Süden Hamburgs. Im Koalitionsvertrag hatten die Grünen der sogenannten A26 Ost noch widerwillig zugestimmt. Jetzt fordern sie ein neues Nachdenken über das Projekt zum Ärger der Genossen. Der Grund für den öffentlich ausgetragenen Streit zwischen Rot und Grün liegt vielleicht auch an den nächsten Wahlen. Nächstes Jahr wird das Europäische Parlament und in den Hamburger Bezirken gewählt. Und 2025 steht die nächste Bürgerschaftswahl an. Beim letzten Mal konnte die SPD zwar sensationelle 39% der Stimmen holen, aber auch die Grünen konnten mit 24% ihre Stimmen verdoppeln. Den Sozialdemokraten ist dieser grüne Aufstieg nicht geheuer, sagt Jens Meyer-Wellmann vom Hamburger Abendblatt. Und deshalb griffen die Genossinnen und Genossen schon heute zu kleinen Tricks, um die potenzielle grüne Spitzenkandidatin, die zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank, ein bisschen auszubremsen.
Und zum Beispiel darf Katharina Fegebank, die zweite Bürgermeisterin, das schöne Bürgermeisteramtszimmer nicht nutzen. Das hat die SPD verfügt für Termine zum Beispiel mit der Presse, weil man wohl nicht will, dass sie sich besonders stark in Szene setzen kann.
Darum sticheln die Grünen ab und zu auch sehr gern gegen den sozialdemokratischen Partner, räumt Dominik Lorenzen ein.
Die haben sich natürlich auch manchmal sehr bequem gemacht in dieser Machtfülle. Und ich finde, sie da ein bisschen anzupiksen, zu hinterfragen, das dürfen wir ruhig, weil wir auf der anderen Seite eben auch ein sehr konstruktiver Partner sind und die Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten auch sehr schätzen.
Und genau das betont auch sein Gegenüber, der SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf. Denn bei allem Streit wissen beide Parteien, ihre politischen Projekte sind nur in dieser großen rot-grünen Koalition umsetzbar.
Axel Schröder über Hahnenkämpfe in der Hamburger Regierungskoalition. We'll be right back. In Berlin geht der Wahlkampf in die Endphase. Am Sonntag entscheiden die Menschen erneut über die Besetzung des Abgeordnetenhauses, weil ja die erste Wahl vor knapp anderthalb Jahren wegen vieler Pannen für wiederholungsbedürftig erklärt worden ist. Aber neben dem Wahlkampf gibt es auch einen sogenannten Umsetzungskampf. Und dabei geht es um den Volksentscheid, der ja zusammen mit der Wahl stattgefunden hat. Damals hatte sich eine große Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner für die Enteignung großer Immobilienkonzerne ausgesprochen. Dieser Entscheid soll nun endlich umgesetzt werden. Das fordert die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey ist dagegen. Empörung bei den Befürwortern der Enteignung, die jetzt im Wahlkampf mancherorts den Ton angeben. Sebastian Engelbrecht mit der Musik zum Thema.
Überall Krawall lautet unüberhörbar der Slogan der Enteignungsaktivisten in der heißen Phase des Wahlkampfs in Berlin. In ihren Farben Lila und Gelb ziehen sie durch die Straßen von Kreuzberg. Es bleibt friedlich. Auf dem Oranienplatz feiern sie einen Karneval der Enteignung.
Wenn man richtig über die Stränge geschlagen hat, dann muss man büßen. Also, Aschermittwoch ist alles vorbei. Aber nicht für uns, ne? Aber für die Immobilienkonzerne denke ich schon. Die können wir abspecken, zusammen mit ihren christlichen Freunden.
Im September 2021 stimmten fast 60% des Berliner Wahlvolks für die Enteignung großer Immobilienkonzerne, zumindest wenn sie über mehr als 3000 Wohnungen verfügen. Aber passiert ist seit dem Volksentscheid nichts. Kurz vor der Wiederholungswahl erinnert Aktivistin Ida Mühlhaus, Sprecherin der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, an das Ergebnis der Abstimmung.
Wir machen keinen Wahlkampf, sondern wir machen Umsetzungskampf, weil der Volksentscheid hatte ja schon Erfolg. Und wir sehen in dieser Wiederholungswahl jetzt die Chance, der Umsetzung des Volksentscheids einen Schritt näher zu kommen. Und dafür müssen wir eben zum einen diejenigen abwählen, die die Umsetzung des Volksentscheids seit mehr als einem Jahr blockieren. Das sind vor allem große Teile der SPD, unter anderem die noch regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey, aber eben auch ihr Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel.
Enteignung? Alle!
Eigentlich müssten die Aktivisten auf dem Oranienplatz Plakate der Linken in die Höhe halten, denn die SED-Nachfolgepartei unterstützt als einzige die Enteignung ohne Vorbehalte. Aber darauf verzichten die lila-gelb gekleideten Karnevalisten.
Wir sind eine unabhängige politische Bewegung. Wir sprechen uns nicht für eine Partei als Partei aus, sondern wir sprechen uns für die Parteien aus und vor allem für die KandidatInnen, die sich eben für die Umsetzung positionieren.
Welche Anruf? Das Herz geht mir auf. Wunderschön. Ist das etwa ein Walzer?
Ja.
Nun bitten sie zum Walzer. Frauen mit blonden Scheiteln, verkleidet als Franziska Giffey, als regierende Bürgermeisterin von der SPD, tanzen mit Männern, die schwarze Mäntel und Zylinder tragen. Das Klischeebild der Immobilienkonzerne. Die Enteignungsfans pflegen das Feindbild Giffey, weil diese die Umsetzung des Volksentscheids seit ihrem Wahlsieg nur schleppend voranbringt. Und im Wahlkampf distanziert sie sich deutlich wie selten zuvor.
Ich bin im Osten des Landes geboren, in einem anderen Land, in dem Enteignungen auch eine Dimension hatten. Und ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, mich für Enteignungen einzusetzen, wenn wir doch eigentlich dafür kämpfen, dass wir hier in der Stadt Menschen wollen, die Wohnraum schaffen, die Entwicklung voranbringen und die hier investieren.
Für Ida Mühlhaus, Sprecherin der Enteignungsinitiative, ist Giffeys Position schlicht undemokratisch.
Die Aussage, Enteignung sei nicht mit ihrem Gewissen vereinbar, hat uns schockiert, weil es geht hier nicht um ihr Gewissen, sondern es geht um demokratische Entscheidungen. Und es ist schockierend, dass sie es anscheinend mit ihrem Gewissen vereinbaren kann, demokratische Entscheidungen zu ignorieren.
Die Enteignungsblaskapelle macht an diesem Samstagmittag in Kreuzberg bei frostiger Temperatur Stimmung. Mit volkstümlichen Auftritten vermochte die Enteignungsbewegung es schon im Wahlkampf vor anderthalb Jahren, fast zwei Drittel der Berliner für ihre Idee zu begeistern. Die Bürgerlichen Parteien lassen sich von diesen Methoden nicht irreführen. Oppositionsführer Kai Wegner von der CDU bekennt:
Das Thema Enteignung muss endlich vom Tisch. Und ich höre das immer wieder, wir haben diesen Volksentscheid und so weiter und so fort. Ja, ich glaube, dieser Volksentscheid war auch eine gewisse Verzweiflung, weil das Problem so groß ist, dass die Berliner endlich Lösungen wollen. Und ich sage Ihnen, beim Thema Enteignung muss man eine Haltung haben und meine ist klar. Enteignungen sind mit mir nicht zu machen.
Und FDP-Fraktionschef Sebastian Chaya pflichtet ihm bei,
dass wir endlich eine mietsenkende Neubauoffensive kriegen und keine Debatten mehr über Enteignung in dieser Stadt führen, sondern Wohnraum schaffen, der bezahlbar wird und bleibt und wir schnell vorankommen.
Die Enteignungsinitiative beruft sich dagegen auf erste Ergebnisse einer Kommission des Senats, die prüfen soll, wie der Volksentscheid verwirklicht werden kann.
Grünes Licht ist Zwischenfazit der Kommission. Ab jetzt heißt es Revolution.
Wir haben uns natürlich gefreut, dass der Zwischenbericht der Kommission ganz klar sagt, Enteignung ist zum einen rechtssicher und zum anderen eben auch finanzierbar, weil eben eine Entschädigung unter dem Verkehrswert möglich ist. Und wir freuen uns auf das Endergebnis der Kommission und vor allem darauf, dass dann endlich die Vergesellschaftung umgesetzt werden wird und dass wir endlich das Vergesellschaftungsgesetz bekommen, auf das wir seit mehr als einem Jahr warten.
Nicht alle lesen das Zwischenergebnis der Kommission unter Leitung der ehemaligen Bundesjustizministerin Hertha Däubler-Gmelin so eindeutig. In dem Gremium besteht lediglich ein Konsens, dass das Land Berlin mit Hilfe des Grundgesetzes die Vergesellschaftung von Grund und Boden in einem Gesetz regeln kann. Möglicherweise aber erlaubt die Landesverfassung das nicht. Offen ist auch, in welcher Höhe die großen Immobilienkonzerne dann entschädigt werden müssen, ob sie den Verkehrswert erhalten sollen oder weniger. Die Grünen jedenfalls wollen sich am Votum der Kommission orientieren, wie ihre Spitzenkandidatin Bettina Jarasch im Wahlkampf betont.
Es gibt einen Volksentscheid, der von 2/3 der Berliner Bürgerinnen und Bürger unterschrieben worden ist. Und wir sind verpflichtet, einen solchen Volksentscheid ernst zu nehmen.
Auf dem Oranienplatz in Kreuzberg treten mittlerweile die Cheerleader der Enteignung auf. Berlin solle billig und queer bleiben, heißt es im Liedtext. Dazu tanzen junge Frauen und strahlen in die Kameras. Und wie geht es dann weiter, wenn die großen Immobilienkonzerne vergesellschaftet sind? Sollen dann alle enteignet werden, wie die Aktivisten schon häufig skandierten? Ida Mühlhaus antwortet diplomatisch.
Diese Forderungen gibt es natürlich, aber unser Ziel ist natürlich ganz klar, den Volksentscheid umzusetzen. Und dafür verbleiben wir bei dem, wofür die BerlinerInnen gestimmt haben, nämlich die Enteignung von Immobilienkonzernen mit über 3000 Wohnungen in Berlin.
Sebastian Engelbrecht über den Volksentscheid zur Enteignung großer Immobilienkonzerne in Berlin. Wenn wir weiter so leben wollen wie bisher, im weltweiten Vergleich also wohlhabend, braucht es 400.000 Zuwanderinnen und Zuwanderer, die Arbeit in allen möglichen Bereichen übernehmen können. Die Bundesregierung lockt mit der Aussicht auf eine schnelle Einbürgerung. Aber in Berlin bleibt es bei einem Versprechen. Das Wort schnell ist da nicht existent. Derzeit sind in der Hauptstadt ungefähr 30.000 Einbürgerungsverfahren anhängig, wie das immer so schön heißt. Die müssen alle noch bearbeitet und beschieden werden. Einer davon hat wahrscheinlich schon eine dicke Staubschicht. Er stammt von einem Ingenieur, den meine Kollegin Luise Sammann kennengelernt hat.
Wenn es in Berlin eiskalt ist, wie in diesen Tagen, dann bedeutet das für Ali Sahyuni auch eins. Wieder ist ein Jahr vergangen, in dem sich sein Wunsch nicht erfüllt hat. Der syrische Ingenieur möchte deutscher Staatsbürger werden. Seit bald 8 Jahren lebt er mit seiner Frau und den beiden Kindern in Berlin. Es geht ihm gut hier, sagt er. Seine Arbeit mache ihm Spaß und ständig sagten ihm Kollegen, wie dringend Deutschland Menschen wie ihn braucht. Nur der syrische Flüchtlingspass in seiner Tasche mache ihm das Leben immer wieder schwer.
Mit dem blauen Pass ist es einfach bis jetzt schwierig und beschränkt für uns. Mit Banken, Kredit, Wohnungssuche, Reise auch ist so beschränkt für uns. Auch wenn ich Ingenieur bin und ich arbeite und ich verdiene richtig gut, aber trotzdem, das spielt keine Rolle, wenn das abhängig von Nationalität oder Einbürgerung.
Im Januar vor 2 Jahren beschließt Ali Sahyuni auch deswegen, die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen. Was im Internet steht, klingt zunächst gut. Besondere Integrationsleistungen, wie zum Beispiel sehr gute Sprachkenntnisse auf Niveau B2, könnten das Verfahren beschleunigen.
Also hochintegriert kann man nach 6 Jahren Aufenthalt in Deutschland beantragen. Ich habe B1, B2, C1 an der TU Berlin habe ich erledigt.
Geholfen hat ihm das nicht. 9 Monate und unzählige Anrufe und E-Mails dauert es, bis Ali Sahyuni überhaupt den Termin für ein Erstberatungsgespräch im Bürgeramt Lichtenberg erhält. Jetzt geht es endlich los, denkt er, doch er irrt sich. Obwohl er gleich sämtliche Unterlagen dabei hat, darf er sie nicht abgeben. Dafür brauche es ein Extra-Formular und vor allem einen Extra-Termin, so die zuständige Sachbearbeiterin.
Ich sagte, können Sie mir einen Termin geben vor Abgabe, weil alle Unterlagen bei mir sind bereit. Alles, was Mietvertrag, Aufenthalt und sowas und Urkunden von mir, von Familie, Lohnabrechnung, Wohnungszeugnis, Schufa, sowas. Ich bringe alles, ist mir kein Problem. Sagte, nein, ich bin ausgebucht.
Er solle sich in 4 Monaten wieder melden, heißt es stattdessen. Dass viele seiner Unterlagen dann schon wieder ungültig sind, sein Problem. Ali bleibt hartnäckig.
Ich habe E-Mail geschickt, angerufen. Also E-Mail kommt die Antwort nach 3 Monaten ungefähr. Ne? Wenn man anruft, bekommt man die Antwort, sie rufen außerhalb von Sprechstunden, obwohl das auf Online-Seite steht, von bis zum Beispiel.
16 Monate sind inzwischen vergangen. Ali Sahyuni hat bis heute keinen Termin erhalten, um seine Unterlagen abzugeben. Sein letzter Kontakt zum Lichtenberger Einbürgerungsamt, eine standardisierte E-Mail, in der es heißt, er habe freiwillig auf sein, in Wahrheit längst erfolgtes, Erstberatungsgespräch verzichtet.
Es scheint mir, Sie wissen nicht, wer hat Termin, wer nicht, was ist los, wie ist es, chaotisch.
Dass er als gut integrierter Ausländer das Recht hat, bereits nach 6 Jahren einen Einbürgerungsantrag zu stellen, hat Ali Sahyuni nichts gebracht. Von Bekannten weiß er, dass es ihnen ähnlich ergeht, auch und gerade in Berlin-Lichtenberg. Die Frage, warum das so ist, kann Kevin Hönicke beantworten, zuständiger SPD-Bezirksstadtrat für Bürgerdienste in Berlin-Lichtenberg. Dass seine Behördenmitarbeiter selten ans Telefon gehen oder E-Mails direkt beantworten, ist ihm bekannt.
Die werden ja überflutet mit Anträgen, aber auch mit Anfragen. Wie ist mein Stand? Ich brauche es dringend. Verständlich, dass Menschen das wissen wollen. Aber wenn wir das anfangen zu öffnen, dann sagen wir nur noch 8 Stunden am Tag, ja, wir sind dran, sie werden informiert, es tut uns leid, dass es nicht schnell genug geht. Aber dann schaffen wir ja wieder nichts. Und deswegen haben wir dann natürlich gesagt, Priorität hat die Antragsbearbeitung als die Bearbeitung von Rückfragen.
Der Grund für diese Entscheidung liegt in der Dimension des Problems. Rund 2000 Anträge auf Einbürgerung werden zurzeit in Lichtenberg bearbeitet, so Kevin Hönicke. Weitere 2000 sind eingegangen, aber noch nicht einmal geöffnet. Schuld daran? Versäumnisse im Jahr 2015, als der Bezirk Lichtenberg besonders viele Geflüchtete aufnahm, so Kevin Hönicke. Viele von ihnen lassen sich jetzt einbürgern.
Und damals hat die Verwaltung bzw. die Amtsleitung aus den Bürgerdiensten schon gesagt, naja, die werden in Massen nicht wieder nach Hause gehen. Und leider muss man ehrlich und selbstkritisch sagen, damals war ich ja noch Teil der Fraktion in der BVV, haben wir diesen Ruf nicht wahrgenommen oder nicht ernst genug genommen, sondern wir hatten mit den aktuellen Problemen zu kämpfen und haben nicht 5 Jahre weitergeschaut und wir haben nie die Verwaltung mitwachsen lassen.
Allerdings steuere man inzwischen nach, so Kevin Hönicke. Eine Taskforce wurde gegründet und Quereinsteiger in Crashkursen ausgebildet, um bei der Antragsannahme zu unterstützen. Dennoch muss Ingenieur Sahyuni vermutlich noch mehrere Jahre auf seinen deutschen Pass warten. Aber müssten Antragsteller wie er in Zeiten des akuten Fachkräftemangels nicht vorgezogen werden? Sozialdemokrat Hönicke schüttelt mit dem Kopf.
Ich komme ja selber aus dem Handwerk und habe Physik und Mathe studiert, also alle so Mangelberufe. Und natürlich für mich persönlich wäre das fundamental wichtig, dass wenn wir solche Menschen haben, dass die natürlich auch schnell sich einbringen können mit ihrer Fachkenntnis. Aber für die Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist das nicht relevant, weil wir dann natürlich gucken müssen, was wäre noch alles relevant. Ich glaube, in 99% der Fälle finden wir Argumente, warum diese Einbürgerung Sinn ergibt und warum die wichtig ist und warum die ganz schnell stattfinden sollte. Und es geht hier immer um persönliche Schicksale. Und da ist eine Neutralität so hoch wie möglich geboten.
Anders sieht man das bei der Berliner CDU. Dass seine Partei noch vor wenigen Wochen mit der Aussage Schlagzeilen machte, die deutsche Staatsbürgerschaft dürfe nicht verramscht werden, widerspreche nicht der Forderung, Menschen wie Ali Sahyuni bevorzugt einzubürgern, so Falko Lieke, stellvertretender Landesvorsitzender der CDU Berlin.
Was wir brauchen, ist quasi ein Schnellstarterprogramm für solche Leute. Wir können es uns nicht mehr erlauben, diese Menschen in der Warteschleife hängen zu lassen, sondern die müssen sofort an den Start gehen können.
Ob und wie es beim Thema Einbürgerungen in Berlin weitergeht, hängt wohl auch vom Ergebnis der Wahlen an diesem Sonntag ab. Geht es nach dem Willen der aktuellen rot-grün-roten Landesregierung, geht die Zuständigkeit ab dem kommenden Jahr an eine zentrale Einbürgerungsbehörde über. Statt der bisher gut 80 zuständigen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter in den Bezirken sollen es dann 200 sein. Dennoch bremst der zukünftige Behördenleiter Engelhard Mazanke allzu hohe Erwartungen. Mehr als 30.000 Verfahren seien aktuell aus den 12 Berliner Bezirken anhängig. Bis zum Jahresende dürften es bis zu 40.000 sein, von denen ein Großteil wohl direkt auf den Tischen der neuen BehördenmitarbeiterInnen landen wird. Ob auch Ali Sahyunis Antrag darunter sein wird und ob er dann überhaupt noch in Berlin sein wird, weiß der Syrer noch nicht.
Ich finde alles schon in Deutschland. Nur behördliche Sachen machen für uns richtig diese Gedanken, dass man, warum lebe ich so? Warum machen sie mit uns so? Dann brauche ich einfach einen Platz, wo man einfach etwas leichter findet.
Er überlegt, mit seiner Familie nach Dubai weiterzuziehen. Auch dort werden Ingenieure wie er dringend gebraucht.
Luise Sammann über das Einbürgerungsdrama in Berlin-Lichtenberg. Das war das DLF-Magazin mit den Themen, die Ihnen meine Kollegin Susanne Arlt zusammengestellt hat. Ich bin Irene Geuer und wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.